Der Podcast mit Markus Dirock.
Und das bin ich. Und ich bin tatsächlich ganz happy. Ich komme nämlich gerade eben aus dem Interview mit Sandra Holze. Und das ist das Interview, was du dir jetzt gleich nach meiner Begrüßung und Anmoderation anhören und anschauen kannst. Sandra kennst du aus meinem Podcast, aus Erzählungen. Sie hilft ExpertInnen dabei, mit Online-Programmen und Kursen den nächsten großen Schritt und den nächsten großen Sprung in ihrem Business zu machen. Und natürlich kennt sie sich besonders mit dem Thema E-Mail-Marketing wahnsinnig gut aus und hat mich selbst in diesem Jahr begleitet und unterstützt als Mentorin, so dass ich meine Masterclass-Podcast-Interview eben in diesem Jahr an den Start bringen konnte. Und diese Woche ist so ein bisschen die Sandra und Markus Podcast-Woche, denn gestern war ich zu Gast bei ihr im Interview. Da hat sie mich über die Launch-Phase und Launch-Zeit ausgefragt. Ist eine sehr spannende Episode geworden. Auch die verlinke ich dir natürlich in die Showlist. Aber bitte jetzt nicht sofort umspringen, sondern erstmal diesen Podcast zu Ende hören. Und danach kannst du zu Sandra gehen und mal hören, was ich dort als Gast zu sagen habe. Und heute ist eben, Sandra ist zu Gast bei Markus-Tag und sie ist in meinem Podcast. Und wir werden über eine Podcast-Studie sprechen. Die habe ich dir beim letzten Mal schon vorgestellt und habe dir die Top 5 Learnings aus dieser Studie präsentiert. Und heute gehen wir noch einen Schritt weiter oder einen Schritt tiefer, je nachdem, wie man es sagen möchte. Denn heute beschäftigen wir uns mit einer ganz bestimmten Fragestellung. Und zwar, brauchen wir PodcasterInnen eine E-Mail-Liste? Also sollen wir zu unserem Podcast einen Newsletter schreiben? Ich mache das und das hat natürlich auch Gründe und auch darüber sprechen wir in diesem Interview. Und Sandra hat natürlich mit diesem Thema wahnsinnig viel Erfahrung, weil sie seit Jahren Menschen wie uns zum E-Mail-Schreiben bringt und uns eben zeigt, wie wir es gut machen und wie wir es noch besser machen können. Im Interview verrät sie mir, wie wir in unserem Podcast unsere Newsletter-Liste zum Wachsen bekommen, was die größte Herausforderung beim Schreiben von Newslettern ist und warum so eine E-Mail nochmal viel zielgenauer formuliert und geschrieben werden kann, als dass wir das in einer Podcast-Episode abbilden können. Das ist ein sehr spannender Punkt, finde ich, der mir ja schon irgendwie klar gewesen ist, aber in dieser Deutlichkeit echt nochmal sehr überzeugend ist. Interessant fand ich auch den Anfang, denn ganz offensichtlich gehen wir von zwei ganz unterschiedlichen Blickwinkeln oder Annahmen aus auf das Thema Newsletter-Marketing und ob wirklich jeder schon begriffen hat, dass man mit dem E-Mail-Schreiben richtig, richtig viel erreichen kann. Da führt es vielleicht zu einer kleinen Irritation zwischen Sandra und mir, also so ging es mir zumindest. Da war ich ganz überrascht, dass sie so einen anderen Blick darauf hatte. Aber das macht nichts. Nachdem wir diese Irritation geklärt haben, steigen wir dann wirklich in ein sehr schönes Gespräch ein. Ganz wichtiger Tipp noch, der ist nämlich aktuell. Am 17. Oktober und am 22. Oktober 2025 gibt es einen Workshop von Sandra und in diesem zweiteiligen Live-Workshop entwickelst du mit Sandra in einer kleinen Gruppe dein begehrenswertes Gruppenangebot. Das könnte zum Beispiel ein Online-Kurs sein, das kann aber auch eine Akademie sein oder was auch immer. Und passend dazu erstellst du im zweiten Schritt einen konkreten Launchplan. Und das ist mega. Das ist eine sensationelle Vorbereitung für das kommende Jahr, wenn du dir vorgenommen hast, in 2026 zum Beispiel selber mit einem Produkt rauszukommen. Es erinnert mich voll an die Zeit vor einem Jahr, als ich angefangen habe, mich genau mit diesen Themen zu beschäftigen. Und danach folgte eben ein super begleitetes Jahr von Sandra und die Krönung ist in diesem Monat ja eben der Start meiner Masterclass gewesen. Da bin ich ja super happy drüber. Wir sind jetzt mittendrin in der Masterclass, ist eine tolle Gruppe zusammengekommen, es macht wahnsinnig viel Spaß und das ist sozusagen eben das Ergebnis und der Erfolg nach der Zusammenarbeit mit Sandra. Deswegen liegt es mir sehr am Herzen, dich auf diesen Workshop aufmerksam zu machen. Und natürlich erzählt Sandra später im Interview auch noch einiges dazu. Und den Link findest du in den Shownotes. Bevor es also in den Workshop mit Sandra geht, geht es erstmal zu mir ins Interview. Sandra, laut einer Podcast-Studie aus dem August 2025 wünschen sich 75% aller Podcast-Hörerinnen und Hörer einen direkten Einstieg zwischen Host und Gast. Also kein langes Vorgeplänkel, sondern direkt Jump in. Gehörst du zu diesen 75%?
Definitiv. Weil ich überhaupt gar keine Geduld habe. Also Zum Beispiel, es gibt Podcasts, ich glaube bei Tim Ferriss ist es so, der dann am Anfang Werbung bringt. Weißt du, was ich da mache? Ist Vorspulen, 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 bis losgeht. Weil ganz ehrlich, habe ich keine Geduld für. Ja.
Und was für eine treue Hörerin, dass du sozusagen dann noch bereit bist vorzuspulen. Es gibt nämlich andere Leute, die dann einfach aussteigen, weil sie sagen, ey, wenn ich am Anfang nicht das kriege, was ich eigentlich haben möchte, dann gehe ich zu wem anders, wo ich genau das bekomme, was ich haben möchte. Ne?
Ja gut, ich habe das Beispiel jetzt deshalb gewählt, weil das ist natürlich der Promi-Faktor. Ne? So eine Interviews, also ich höre ihn jetzt auch nicht mehr den Podcast, aber damals, wo dann seine Tools of Titans draus geworden sind. Also ich meine, so ein zweistündiges Interview mit Arnold Olle Schwarzenegger, gibt's nicht so viele, die das gut machen. Das heißt, da spule ich dann vor und höre dann schon mal. Aber wenn du jetzt ein No-Name-Podcaster bist und ich bin über dich gestolpert, weil ich dachte, das Thema interessiert mich, das stimmt, da wärst du mich los, weil ich denke, Labertasche hat keine Ahnung, höre ich mir nicht an.
Genau, das ist krass. Und weil alle Leute, die jetzt irgendwie sagen, ja, aber ich finde das super, wenn irgendwie die zwei erstmal so ein bisschen erzählen, woher sie sich kennen und dass sie schon im Kindergarten zusammen war. Ja, solche Leute gibt es. Das sind aber die Superfans. Also dann kann ich auch das Telefonbuch von Hamburg-Winterhude vorlesen. Die Leute würden mir zuhören, weil sie mich einfach so toll finden. Aber das ist ja nicht der normale Hörerin oder der normale Hörer. Und deswegen steigen wir beide jetzt auch direkt sofort ein.
Ja, ich finde auch ganz, also wo wir gerade dabei sind, weil ich beschäftige mich ja auch viel mit Content und mit E-Mail-Schreiben, ich denke mir so, warum soll denn das bei einem Audioformat anders sein als bei einem LinkedIn-Post oder bei einer guten E-Mail? Da willst du doch auch, also das bringe ich ja meinen Kunden bei, den meisten sage ich so, die ersten zwei Zeilen deiner E-Mail kannst du einfach mal löschen, dann ist der Einstieg viel prägnanter und viel spannender. Da fängst du ja auch nicht mit Smalltalk an.
Das ist, doch, es fangen viele mit Smalltalk an, aber das ist natürlich genau das.
Nachdem sie bei mir waren.
Das stimmt. Das ist natürlich ein großes Problem. Es gab noch eine andere Frage in dieser Podcast-Studie und da musste ich natürlich sofort an Sandra Holze, an dich denken, Sandra. Und zwar wurde gefragt, bekommst du E-Mails von deinem Podcast-Host? Und dann haben 42% gesagt, nö, bekomme ich nicht. Das finde ich krass. Das ist nahezu die Hälfte. Und davon haben wiederum 22% gesagt, würde ich aber gerne, würde ich sofort abonnieren. Und 45% haben gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, kommt so ein bisschen drauf an, was in den E-Mails ist. Bedeutet, 67% wären eigentlich bereit, so eine E-Mail zu abonnieren. Und jetzt mal eine Frage an dich. Was für ein Potenzial lassen sich dann die Podcasterinnen da eigentlich durch die Lappen gehen? Wie schätzt du das als Expertin für E-Mail und Newsletter-Marketing ein?
Also ich glaube, also ich finde die Zahlen ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. Ne? So, und diese Studie, ich habe sie mir auch angeschaut. Erstens der amerikanische Markt. Und ich glaube, es war auch nicht B2B, sondern das waren Consumer-Podcasts, oder? Und dann frage ich mich, wie findest denn du so ein, das müssen ja dann so große Podcasts sein oder zu so populären Themen, dass die Leute eher sagen, ah cool, habe ich bei Spotify gefunden oder hat mir ein Kumpel empfohlen, höre ich mir jetzt an. Also da denke ich jetzt eher an sowas wie dieser Podcast von den Kaulitz-Brüdern oder so. Weißt du, was ich meine? Dein und mein Podcast wird man nicht bei Spotify aus Versehen finden, oder? Also das halte ich so ein bisschen für fragwürdiger.
Komischerweise ist das wahrscheinlich genauso. Also ich glaube, du hast recht, das sind die großen Podcasts. Also es gibt drei Superfan-Podcasts, die hören wir immer. Das sind wahrscheinlich die großen. Das ist Zeit Online, also Alles Gesagt oder die Kaulitz-Brüder oder sowas. Und dann gibt es aber immer noch mal
Ich höre den nicht. Ich finde die viel zu anstrengend. Ich wollte sie nur als Beispiel bringen. Ne?
Ich höre die gerne. Ich finde die sehr unterhaltsam. Und dann gibt es aber noch mal so zwei Plätze oder sowas. Da sind so wechselnde Plätze. Das sind so die Light-User oder Light-Listener. Und da, glaube ich, würden unsere Podcasts reinfallen, wo die Leute mal reinsliden, weil sie eben irgendwie ein konkretes Anliegen haben oder sowas. Deswegen, glaube ich, bezieht sich die Studie ja auf große, aber nicht nur auf große.
Ich wiederum würde denken, warum tue ich mir die Mühe eines Podcasts an und habe dann keine E-Mails, weil für mich ist der Podcast unverbindlicher. Ist schwierig zu sagen.
Welcher Perspektive redest du jetzt? Aus der Perspektive der Schreiberin und der Podcast-Autorin?
Genau. Mhm. Also wenn ich mir überlege, wie mein Content-Mix aussieht, dann ist die E-Mail ja das eine, was nicht verhandelbar ist, weil die E-Mail kann ich, finde ich, am meisten kontrollieren. Gut, Zustellbarkeit und so Sachen sind dann auch Fragen, die man sich stellen muss. Ne? Aber die Kontakte gehören mir, die liegen in meinem E-Mail-Tool. Und E-Mail hat eine sehr hohe Conversion-Rate, wenn ich verkaufen will. Das heißt, Kunden oder Menschen oder Leser sind daran gewöhnt, E-Mails zu bekommen, in denen auch Angebote gemacht werden. So.
Das sagst du so selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass das...
Da kannst du googeln.
Nein, das meine ich nicht. Ich glaube nicht, dass das draußen so selbstverständlich wahrgenommen wird. Du sagst das so, als wäre das sozusagen ein All... Also als würde jeder Podcaster und Podcasterin wissen, dass das so ist. Ich glaube, das ist nicht so.
Ja, das finde ich interessant. Also gut, wenn... Ja.
Hast du nicht den Eindruck, dass das, es immer noch viele Leute gibt, die, die den Newsletter total underraten und denen gar nicht klar ist, was für ein Potenzial so ein Newsletter hat?
Bestimmt gibt's die. Ich finde es, ja, in meiner Welt, ich finde es interessant. Ich meine, ich habe meinen Blog 2011 angefangen und meine E-Mail-Liste 2012. Und fand das schon spät, dass ich über ein Jahr gebraucht habe und dann so richtig Fokus erst 2 Jahre später drauf gelegt habe, weil ich genau sehen konnte, dass die Größe meiner E-Mail-Liste, also nicht nur die Größe, sondern auch die Qualität, aber direkt im Zusammenhang steht mit meinem Umsatz. Und das ist jetzt ja kein neuer Trend, den ich dir sage, sondern das ist ja seit 10 bis 15 Jahren so im Online-Marketing. Deshalb, vielleicht gibt es Podcaster, die keine Lust haben, was zu verkaufen, die einfach einen Podcast zum Spaß machen. Also ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum man nicht Podcast und E-Mail-Liste hat, ehrlich gesagt. Weil einfach E-Mail so wichtig ist in diesem ganzen Verkaufsprozess.
Ich stimme dir da total zu und das ist ja auch etwas, was ich bei dir gelernt habe. Da kommen wir später nochmal dazu, dass du mich als Mentorin sozusagen durch dieses Jahr auch begleitet hast und da das Thema E-Mail und Newsletter-Liste eine große Rolle gespielt hat. Aber... Also offensichtlich sind wir da in unterschiedlichen Bubblen unterwegs, weil ich natürlich viele PodcasterInnen kenne, die tatsächlich keine E-Mail-Liste haben. Und auch wenn ich mich daran erinnere, das ist, als ich angefangen habe mit meinem Podcast vor, keine Ahnung, 6 Jahren, da habe ich in einem Barcamp-Format einen Vortrag gehalten und danach haben die Leute gesagt, wo können wir uns denn eintragen? Und ich wusste nicht, was sie meinten. Und also es war nicht so, dass ich irgendwie vom Dorf kam und irgendwie nicht wusste, dass es irgendwie eine Online-Welt gibt. Deswegen glaube ich, ist da tatsächlich noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit manchmal notwendig, um den Leuten zu zeigen, was für eine unglaubliche Chance eben in dieser E-Mail-Geschichte auch alles drin liegt. Was können wir, und deswegen würde ich dieses Feld mit dir gerne ein bisschen aufrollen. Was können wir denn alles mit einer E-Mail-Liste, mit einem Newsletter erreichen? Du hast eben schon gesagt, wir können damit Umsätze machen, weil wir dadurch Kurse verkaufen können. Was können wir damit noch erreichen?
Naja, ich meine, das Naheliegendste ist, vielleicht auch auf die neueste Podcast-Folge hinzuweisen, weil dann gehen die Podcaster ja davon aus, dass ihre Fans alle den Podcast abonniert haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gar nicht so viele Podcasts abonniert. Ich finde die Podcasts oft bei Spotify nur wieder, weil sie in meiner Zuletzt-Gehört-Liste sind, aber nicht, weil ich sie abonniert habe. Und das ist für mich mal das Erste, dass ich die E-Mail auch dafür benutze, zu sagen, hallo, da ist eine neue Folge, hier ist ein Interview mit Markus, wenn dich das interessiert. Also da allein dieses Hin- und Herschicken von dem einen Format zum anderen, dafür würde ich die E-Mail benutzen. Genau, dann allein, dass es ein anderes Format ist. Ne? Der Podcast ist, den höre ich mir an und die E-Mail ist halt schriftlich. Also es klingt jetzt blöd, aber ich finde, das ist einfach eine super Ergänzung. Und dann kann ich natürlich die E-Mail dafür nutzen, dich viel zielgerichteter zu informieren. Also angenommen, ich habe einen Freebie, einen Lead-Magneten, wie wir es so schön nennen, zu einem bestimmten Thema, was für dich ein kleines Problem löst oder eine kleine Frage beantwortet. Dann kommst du so auf meine E-Mail-Liste und dann weiß ich, aha, der Markus interessiert sich für das Launchen eines Gruppenprogramms. Dann könnte ich dir im nächsten Schritt vielleicht mehr Informationen dazu schicken oder dich erstmal durch eine Willkommensserie schicken und dich anwärmen zu diesem Thema und dir zeigen, warum ich davon Ahnung habe, weil, aha, guck mal hier, das haben meine Kunden gesagt und so war mein Werdegang. Das kann ich natürlich auch alles in Podcast-Folgen machen, aber ich kann ja einen Podcast nicht segmentieren, was ich mit einer E-Mail-Liste sehr gut machen kann, ne?
Das bedeutet, du kannst die Leute viel aktueller in ihrer jetzigen Situation abholen, kannst ihnen viel aktueller da eben auch Lösungen bieten oder Informationen bieten, als dass man das im Podcast eigentlich machen kann. Weil Podcast ist sozusagen ja immer overall. Ich spreche ja immer zur ganzen Nation und in der E-Mail kann ich das kleiner machen.
Genau. Und du hast eine andere Aufmerksamkeitsspanne bei jemandem, der eine E-Mail liest. Ne? Wenn ich jetzt den Podcast, den höre ich vielleicht, na gut, ich höre weniger Podcasts, seit ich nicht mehr zum Pferd fahre. Ist ein bisschen traurig eigentlich. Aber der Weg zum Stall ist halt weggefallen. Aber angenommen, ich höre deinen Podcast unterwegs irgendwo hin und du erzählst mir was Wichtiges über dein neues Angebot und sagst, und du findest die Infos alle in den Shownotes oder hier unter diesem Link, dann geht das vielleicht verloren. Wenn du mir eine E-Mail schickst, dann steht das da vielleicht drin, worum es geht in deinem Angebot, und ich habe einen Link dazu und eine Deadline. Also das macht es sehr viel einprägsamer.
Und es ist ja auch meistens viel schneller, ne? Also ich meine, ein Newsletter zu lesen dauert selten 45 Minuten, was beim Podcast natürlich irgendwie auch gerne mal so ist. Das heißt, wenn irgendwie ein Newsletter reinkommt, dann werfe ich einen Blick rein, habe relativ schnell wahrscheinlich überschaut, interessiert es mich, hat es eine Relevanz, kann ich irgendwo draufklicken, was mich weiterbringt. Beim Podcast ist das was anderes.
Ja, und es ist auch viel dringlicher und aktueller. Das heißt, wenn ich jetzt ein Programm verkaufe, dann verschicke ich, also dann lade ich ja zuerst ins Webinar ein. Das mache ich auch im Podcast, aber im Podcast mache ich das einmal pro Woche. Vielleicht, also ich rede vielleicht 4 Wochen lang über mein Programm und lade dich in mein Webinar ein. Aber in den E-Mails mache ich das dann irgendwie 3-mal pro Woche, kurz vor dem Webinar. Und nach dem Webinar verkaufe ich jeden Tag, eine Woche lang in E-Mails. Das kann ich ja in einem Podcast auch nicht machen. Ich bringe ja da nicht plötzlich jeden Tag eine Folge raus, um zu verkaufen. Das ist ja irgendwie irr. Also es ist einfach, du kannst eine andere Frequenz haben in der E-Mail. Die verfolgt ein anderes Ziel als der Podcast. Der Podcast ist nun mal informierender.
Wobei das ja eigentlich mal auszuprobieren wäre. Was würde denn passieren, wenn man nach so einem Webinar zum Beispiel täglich eine Mini-Podcast-Folge rausbringen würde? So ähnlich wie man das mit der E-Mail dann auch macht, um nochmal zu verkaufen. Also das müsste man eigentlich mal ausprobieren. Ich habe das bei meinem Launch jetzt einmal gemacht. Da habe ich, ich glaube, einen Tag vom Webinar habe ich nochmal so eine Extra-Folge rausgebracht, einfach nur zu sagen, übrigens, wenn du morgen irgendwie Zeit hast, dann melde dich schnell doch zum Webinar ein. Diese Folge löscht sich in 24 Stunden. Ich glaube, die habe ich jetzt wieder rausgenommen oder sie ist noch drin, weiß ich gar nicht. Aber es wäre ja mal, eigentlich wäre es ein Versuch wert, oder?
Das kannst du gerne machen. Mir wäre das zu aufwendig. Ich verschicke dann lieber E-Mails oder mache einen LinkedIn-Post dazu, weil, naja, schau mal, wie kommt es an in einem Podcast, wenn du sagst, morgen ist ein Webinar? Weil ganz ehrlich, wie viele Leute, oder ich nehme mich jetzt, wie oft höre ich tatsächlich eine Podcast-Folge, wenn sie gerade rauskommt? Das würde ja voraussetzen, aber korrigier mich, du kennst dich mit Podcast besser aus. Ich habe das Ding abonniert, kriege ich dann eine Notification? Nee, ne? Ich sehe einfach die neueste Folge in meiner Folgenliste. Mhm. Ja, aber wann höre ich denn einen Podcast? Ja, nur wenn es gerade passt.
Okay, da haben wir jetzt unterschiedliche User-Eigenschaften sozusagen. Ich glaube, ich bin Heavy-User. Das heißt, ich habe eigentlich ständig einen leeren Podcast-Feed, weil ich immer alles höre, was dann gerade irgendwie rauskommt. Und da ist es bei dir. Du
bist aber viel spazieren mit deiner Hündin.
Naja, ich habe einen Jagdhund. Emma findet das super, mit mir rauszugehen. Und ich höre Podcasts übrigens in normaler Geschwindigkeit. Ich mag das gar nicht, das in doppelter Geschwindigkeit zu hören oder angepasst. Das machen ja eigentlich einige. Die nächste Frage hast du dann, glaube ich, schon beantwortet.
Aber okay, dann ganz kurz noch. Und der Unterschied zur E-Mail ist, wie oft checken wir alle unsere E-Mails?
Ja, mehrmals. 5 Minuten, ja.
Das siehst stimmt. Du, und deshalb ist gerade, finde ich, für den Verkauf ist E-Mail, finde ich jetzt, besser geeignet als Podcast, weil es einfach, weil wir da anders mit umgehen.
Können wir noch mal ganz strategisch aufdröseln, wie du beides einsetzt, die beiden Formate, einmal Newsletter und Podcast. Für was setzt du Podcast strategisch ein?
Im Podcast teile ich mein Wissen, Erkenntnisse, Erfahrungen oder ich mache Interviews, wo meine Gäste dann Erkenntnisse und Erfahrungen teilen. Und die E-Mail nutze ich für viele verschiedene Sachen. Also ich habe manchmal E-Mails, in denen ich auch einfach nur Erkenntnisse oder einen Prompt oder eine Anleitung oder irgendwas teile. Oder ich habe fange ich mit einer persönlichen Geschichte oder irgendwas an, damit es also so immer so eine Mischung aus Unterhaltung und Mehrwert hat. Dann manchmal leite ich dann direkt über zu einer Podcast-Folge. Wenn ich keinen Podcast habe, dann ist der Mehrwert einfach in der E-Mail drin. Und dann gibt es halt die Verkaufs-E-Mails, die einfach immer auf das Produkt hinführen. Aber die gehen ja nicht ständig raus. Ich verkaufe ja nicht irgendwie jede Woche an die Liste.
Du bist ja bekannt dafür, dass du einen Blick auf die Zahlen hast und die Zahlen ganz gut im Blick hast und im Griff hast. Wächst die Newsletter-Liste parallel zur Reichweite des Podcasts? Weißt du das? Hast du das mal irgendwie in Verbindung gesetzt?
Interessanterweise noch nie, nee.
Okay.
Also Nee, ich finde.
Schaust du die Podcast-Zahlen überhaupt an?
Ja, und ich finde die, ich glaube, da bist du viel besser mit. Ich kann mit meinen Podcast-Zahlen nicht viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Also ich sehe, dass die Reichweite bei mir in meinem Podcast in den letzten 2 Jahren extrem runtergegangen ist. Oder ist es nicht die Reichweite, oder? Es sind die, ich weiß nicht, was Libsyn da misst, aber das sind die.
Entweder sind es die Streams oder die Downloads.
Genau. Ja. Und ja. Ich weiß nicht, ob das im Verhältnis steht zu meiner, oder ob das nicht eine falsche Korrelation wäre, die man da herstellt, zu meiner E-Mail-Liste.
Also tatsächlich muss man, glaube ich, bei den Zahlen, beim Podcast-Download-Zahlen und Streaming-Zahlen total aufpassen, weil es in Deutschland einfach, oder ich glaube, das ist kein deutsches Problem, sondern international, weil es keine vernünftige Metrik gibt, das gut zu messen. Und es sind immer irgendwelche ein bisschen Fantasiezahlen. Also es trifft nicht genau oder es bildet nicht genau das ab. Aber man kann natürlich Tendenzen erkennen. Ne? Man kann erkennen, wenn etwas wächst oder man kann erkennen, wenn etwas runtergeht. Als ich letztes Jahr ein halbes Jahr Sommerpause gemacht habe, konnte ich erkennen, dass eben nicht mehr so viele Leute gehört haben. Und jetzt ist es natürlich anders, aber das stimmt schon so ganz genau, so wie man das bei Active Campaign überblicken kann, wie groß die Öffnungszahlen sind und so weiter. Das kann man beim Podcast tatsächlich nicht so richtig machen.
Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob das auch so geht, also ich benutze Libsyn als Podcast-Hoster und ich finde die Zahlen deprimierend, ganz oft. Ich denke so, oh Gott, das ist mini. Und dann gehe ich zu Spotify und dann sehen die Zahlen ganz anders aus. Ich frage mich dann immer, die kann man gar nicht miteinander vergleichen, glaube ich auch. Das ist einfach.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Ich bin bei Podigy und ich glaube, diese Spotify-Zahlen sind unheimlich schwer irgendwie in den normalen Hoster mit abzugleichen. Die haben keinen richtigen Zugriff. Die haben unterschiedliche, da wird unterschiedlich gezählt. Bei dem einen musst du 3 Sekunden dabei sein, bei der anderen musst du irgendwie 3 Minuten dabei sein oder so. Von daher bin ich auch gar kein Freund, der so ständig auf die Podcast-Zahlen schaut. Mich hat nur so interessiert, ob sozusagen sowohl die Newsletter-Liste als auch der Podcast ungefähr gleichzeitig wächst oder ob das ein unterschiedlicher Wachstum bei dir ist.
Nee, aber wo wir gerade, kann ich ja mal ausplaudern, also haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich hatte ja wirklich dieses Jahr auch so eine Podcast-Krise, dass ich dachte, ich bin mir nicht sicher, was mir der Podcast bringt. Meine Hörerzahlen scheinen auch nach Libsyn seit Corona, muss man sagen, echt downhill zu fahren. Dass ich mir denke, so frustrierend. Und dann kommt natürlich, dass ich dann angefangen habe, nicht mehr wöchentlich die Folgen rauszubringen. Ne? Und das ist natürlich nicht unbedingt besser dann für die Zahl der Hörer. Aber das qualitative Feedback bringt mich immer dazu, wieder doch weiterzumachen. Weil mir hat gerade eine Kundin erzählt, die bei mir jetzt schon einiges gebucht hat. Sandra, ich buche die Sachen immer, nachdem ich deinen Podcast gehört habe. Da dachte ich so, okay. Also gerade von meinen Kunden höre ich ganz oft, dass sie meinen Podcast hören. Und jetzt weiß ich nicht, ob die damit anfangen, nachdem sie meine Kunden geworden sind oder vorher. Das müsste ich vielleicht mal auswerten.
Vorher.
Und das wiederum spricht dafür, dass wirklich zum Vertrauensaufbau der Podcast wahnsinnig gut geeignet ist und ich ihn deshalb nicht sein lassen sollte.
Da unterstütze ich unbedingt, dass es nicht sein lassen solltest. Und ich glaube auch, dass es ein Vertrauensding ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass die vorher, bevor sie buchen, den Podcast hören. Weil in diesem Medium lernen wir dich natürlich, gerade in der Interaktion, ne, du bist ja ganz häufig auch mit KundInnen im Podcast zu hören, lernen wir dich natürlich auch so kennen, wie wir dich dann später vielleicht im Kursprogramm erleben können und kriegen mit, dass du uns nicht runterputzt und runtermachst, sondern dass du natürlich hilfreiche Fragen stellst, gute Strategien hast, langfristig orientiert bist und so weiter. Also von daher, glaube ich, ist das genauso. Ist der Podcast denn bei dir das Main-Content-Piece, also geht von dort aus so dein kompletter Content raus oder ist Newsletter und Podcast, geht das parallel als Content-Format?
Ach, da habe ich schon alles Mögliche ausprobiert und im Moment, weil ich ja kurz dachte, ich lasse den Podcast einfach sein, kann ich es ja gar nicht so richtig beantworten. Also ganz ursprünglich hatte ich ja den Blog, der bestimmt hat, was wöchentlich mein Newsletter-Inhalt war. Den Blog habe ich dann aufgegeben zugunsten des Podcasts. Ich glaube, das war 2017, 18 irgendwie.
Wow, okay.
Oder? Kann es sein?
Ja.
Und dann habe ich den Podcast angefangen und der Podcast kam dann immer donnerstags raus, weil mein Newsletter seit 2012 immer donnerstags rauskam. Und dann war quasi immer der Aufhänger für die E-Mail war immer das Podcast-Thema. Und aus den Inhalten der Podcast-Folge habe ich dann Social-Media-Posts auch gemacht. Jetzt gerade muss ich mich so ein bisschen neu finden. Aber es macht natürlich Sinn. Also ich verbinde immer die E-Mail mit dem Podcast, weil ich natürlich, wenn ich mir schon die Mühe mache, einen Podcast zu produzieren, möchte ich natürlich auch, dass viele meiner Leser die Folge hören, weshalb ich natürlich immer Bescheid sage in meinen E-Mails. Sag, schau mal, hier ist ein Interview mit Markus, der hat das und das erreicht, hör mal rein. Weißt du, was macht der Sinn? Ja, das dann.
Ja. Machst du es auch andersrum? Also versuchst du sozusagen auch die ZuhörerInnen auf deine Liste zu bekommen? Und wenn ja, was für Möglichkeiten haben wir im Podcast, damit wir die Newsletter-Liste aufbauen können?
Mhm. Genau, das war ja die große Frage, die wir beantworten wollten. Also ja, mache ich. Und zwar, indem ich immer einen Call to Action habe, manchmal schon am Anfang, aber definitiv immer am Ende der Folge, dass ich sage, ich habe da einen Freebie oder einen Lead-Magnet oder da gibt es ein Webinar oder komm auf die Warteliste. Also es gibt immer einen Weg, sich für irgendwas anzumelden. Und ich packe die Links auch immer in die Shownotes. Und das ist, glaube ich, der beste Weg. Also selbst wenn man nur ein oder zwei Lead-Magneten hat, und da muss ich mich an die eigene Nase fassen, weil ich dann manchmal auch nicht mehr die alten Freebies nenne, aber eigentlich sollte man das immer am Ende der Folge nennen. Mhm. Dass man sagt, also du hast ja dieses super Secret-Podcast-Teil, dass du es einfach immer erwähnst am Ende einer Folge.
Das heißt, du spielst aber immer über Bande, ne? Du sagst nicht, ich habe ein Newsletter, melde dich für ein Newsletter an, sondern du versuchst immer über die Lösung, über einen Mehrwert, über ein Freebie zu gehen?
Das kann man, das war das andere, was ich sagen wollte, weil das funktioniert jetzt zum Beispiel auch bei LinkedIn, dass man, wenn man jetzt in meinem Fall, wenn Donnerstag der Newsletter rausgeht, dass man Mittwoch einen Post macht und anteasert, morgen im Newsletter verrate ich die XYZ, melde ich heute noch schnell an. Das mache ich nicht, weil, ja, warum eigentlich nicht? Weil ich das einfach meistens nicht hinkriege, dass ich sage, ich habe da so ein spezielles Thema, für das du dich jetzt anmelden solltest. Plus du bräuchtest dann eine reine Newsletter-Anmeldeseite, wo man sich, also eine Landingpage für den Newsletter, habe ich im Moment, glaube ich, gar nicht. Ist bei mir fast alles immer an den Lead-Magneten gebunden, einfach auch aus dem Grund, dass die Anmelderate so viel höher ist, wenn du einen Lead-Magneten mitlieferst, als einfach nur zu sagen, morgen in meiner E-Mail verrate ich dir was ganz Spezielles. Das funktioniert sehr gut, wenn man das wirklich wie so einen klassischen Newsletter sieht. Aber wie du schon sagst, ich hau ja meistens meinen Content raus im Podcast. Und das funktioniert besser, wenn der Newsletter so ein eigenständiges Content-Format ist, wo du so exklusive Sachen rausgibst, die man sonst nicht bekommt. Und das, weißt du, was ich meine?
Ja,
das,
ja.
Und das habe ich einfach nie so richtig gut umgesetzt, weil ich dachte, okay, dann habe ich so zweimal exklusiven Content, dann habe ich das einmal in dem Newsletter und ich gebe mir auch so viel Mühe in den Podcast-Folgen. Das finde ich sehr schwierig. Also deshalb finde ich so 1, 2, 3 Lead-Magneten zu haben oder Webinare zu machen eine super Sache, weil das gibt dir dann einen Grund, sich jetzt dafür anzumelden.
Ich komme nochmal mit der Studio um die Ecke. Da haben die nämlich in der Studio auch gefragt, was wäre denn ein Grund dafür, dass du dich anmeldest? Also was müsste der Newsletter leisten oder bieten? Mhm. Witzigerweise, das Erste, was gesagt wird mit 46%, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, Geschenke. Also ich weiß nicht, wann die Leute mal was schenken. Anyway. Und dann aber 39% sagen, ich melde mich an, wenn es zusätzliche Informationen gibt, die nicht im Podcast drin sind. Und das finde ich tatsächlich auch ganz interessant. Also wenn man die Ressource und die Zeit hat, dass man quasi noch einen Deep Dive machen kann, noch irgendetwas Spezielles nur exklusiv im Newsletter zu verraten, das ist natürlich dann auch cool. Dann könnte man gut aus dem Podcast heraus sagen, übrigens, nächste Woche gehe ich da nochmal tiefer rein, in meinem Newsletter melde ich noch schnell an, dann bist du irgendwie mit dabei, oder?
Ja, aber wenn du jetzt einen Lead-Magneten hast, dann hält er ja viel länger, weil dann hast du einen Lead-Magneten, den du einfach immer wieder im Podcast ankündigst, plus du kannst Ads dafür schalten, du kannst das Ding bei LinkedIn verlinken. Wenn man das mit dem Newsletter macht, dann musst du quasi ständig so ein, also ja. Dann, weißt du, dann ist, das wechselt es ständig. Also es hat natürlich auch Vorteile, aber also wenn ich mir so die Großen anschaue, ne, zum Beispiel Amy Porterfield hat ja so den Mega-Monster-Podcast aufgebaut zum Thema Online-Marketing Und es ist nicht, also es ist, sage ich gleich, ist für uns Solopreneure schlecht umsetzbar, aber mit gutem Grund hat die einfach zu jeder Podcast-Folge, ich weiß nicht, ob sie das noch macht, ich höre ihren Podcast nicht mehr, aber so vor Jahren, als sie so doll gewachsen ist, zu jeder Podcast-Folge gab es ein Freebie. Das geht nur, wenn du ein Team hast oder wenigstens eine VA, die dir dabei hilft. Das heißt, es gab immer diese exklusive Ergänzung zur Podcast-Folge als Download und dafür musstest du dich halt dann anmelden.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen E-Mail-Kultur, denn in Deutschland ist es ja jetzt auch nicht so sehr verbreitet, dass man Newsletter, es gibt ja bezahlte Newsletter, ne? Es gibt in Amerika irgendwie von der Times oder was auch immer, da schließt du ja ein richtiges Abo ab, da zahlst du monatlich für, dass du diesen Newsletter bekommst. Ich kann mir vorstellen, dass das damit auch so ein bisschen gemeint ist, dass man dann eben so exklusive Informationen bekommt, die sich eben hinter so einer Bezahlschranke zum Beispiel verbergen würden. Und das ist in Deutschland ja noch nicht so angesehen oder angesagt. Gibt es zwar auch in manchen Bereichen, aber ich glaube, das geht eher so in die Richtung. Wenn wir uns anschauen, wer Podcast macht, also wer die Podcast-Formate macht, über die wir hier reden, dann sind das Menschen wie ich, also BeraterInnen, die Consulting machen, die Coaching machen, die Trainings machen und meistens ja ihre Dienstleistung oder Online-Produkte oder was auch immer Produkte anbieten wollen. Und für die hast du ja ein konkretes Angebot. Das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, dass du mich durch dieses Jahr begleitet hast und dass du meine Masterclass quasi sozusagen mit mir an die Rampe geschoben hast. Und da wirst du noch in diesem Jahr eine zweite Runde für ansetzen. Das Ganze nennt sich Bestsellerkurs. Und magst du mal erzählen, an wen genau du dich da richtest und was das für ein Angebot ist? Denn danach habe ich noch eine Frage.
Mhm. Genau, also Bestsellerkurse, das Angebot gibt es eigentlich schon seit 2019, weil ich da gesehen habe, ja, es gibt halt einen großen Bedarf zu lernen. Also erstens, wie man einen wirklich gutes Gruppenprogramm oder Online-Kurs aufbaut, aber auch, wie man das Ding dann launcht, weil das ist ja doch ein größeres Projekt, wie du gelernt hast. Puh. Das heißt, im Bestseller-Kurse zeige ich meinen Kunden, das sind Solopreneure, Experten, Berater, Coaches, wie sie quasi ein passendes Kursformat finden, das umsetzen und wie sie das Ganze dann launchen. Zuerst mal in einem Beta-Launch, das heißt, so wie du das auch gemacht hast, wir verkaufen, bevor wir den Kurs bauen, um zu sehen, gibt es Bedarf und wird es gekauft? Und dann danach zu schauen, okay, was habe ich jetzt in diesem Beta-Launch, in dem ersten Durchgang gelernt, was kann ich verbessern, optimieren, um dann wieder zu launchen. Das ist das Angebot und ich werde im November mit einer neuen kleinen Gruppe starten, also ich habe das auch als Kurs verkauft und stelle einfach fest, es braucht die viele Betreuung, weil ich will mir die Sales-Page angucken, ich will die Verkaufs-E-Mails sehen, um Feedback zu geben. Ich bin dabei, wenn es darum geht, das richtige Webinar-Thema zu finden und so weiter. Und ich arbeite da sehr gerne auch in einer kleinen Gruppe eng mit den Kunden, so wie mit dir, weil dann stecke ich im Thema, dann habe ich auch meistens sofort eine Idee, wie man etwas umsetzen oder noch optimieren könnte und begleite sozusagen durch diesen Launch. Genau.
Das ist wirklich der Goldstandard dabei und das würde ich jedem empfehlen, sich unbedingt begleiten zu lassen. Also der Gedanke, sich dadurch nicht begleiten zu lassen, ist eigentlich, also ich hätte es nicht hinbekommen, ich hätte irgendwann abgebrochen.
Man kriegt es hin, wenn die eigene Motivation nicht, du warst auch motiviert. Also die Anleitung würden auch ohne mich funktionieren, aber du musst dich quasi ja zu so vielen neuen Dingen zwingen und da so dranbleiben, dass ich einfach merke, es macht mehr Sinn, das in der Gruppe zu machen, wo man einfach auch sieht, oh, die anderen sind jetzt auch gerade an dem Punkt und man sich so ein bisschen gegenseitig auch motiviert.
Ja, aber es entstehen auch ganz viele Fragen sozusagen im Tun und die sind dann eben auch wirklich so wichtig, dass sie beantwortet werden und dass man persönlich dann eben nochmal an Dingen arbeitet. Von daher, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, da im engen Kontakt mit dir zu arbeiten. Jetzt könnte man annehmen, dass dieser Kurs damit beginnt, dass man irgendwie eine coole Kursidee hat und jetzt sofort anfängt, den Kurs irgendwie zu gestalten oder sowas. Haha, weit gefehlt. Denn das Wichtigste, und das ist sozusagen ja auch das zentrale Thema heute in unserem Podcast, ist wieder die E-Mail-Liste. Das hat mich am Anfang, das war so augenöffnend für mich. Vielleicht kannst du das einfach nochmal irgendwie auf den Punkt bringen, warum das immer wieder der Startpunkt, die Größe der Newsletter-Liste ist.
Mhm. Also es ist die Größe der Newsletterliste, aber auch, wie viel Reichweite hast du sonst? Also wir fangen mal mit der Liste an. Also die Liste ist deshalb so wichtig, weil, und da gibt es diese Studien, die sind aber alle auf den amerikanischen Markt bezogen, die einfach sagen, ein investierter Dollar bringt dir $46 Return on Investment mit E-Mail-Marketing. Mhm. Und E-Mail verkauft. Jedes E-Commerce-Unternehmen, alle großen Unternehmen senden E-Mails und nicht nur eine pro Woche, sondern mehrere pro Woche, einfach weil es verkauft, weil wir gewohnt sind, per E-Mail zu kaufen. Und das nutzen wir natürlich. Das heißt, LinkedIn ist toll, ja, der Podcast unbedingt. Oder wer noch bloggt oder einen YouTube-Kanal hat, das sind alles wichtige Kanäle. Aber früher oder später müssen wir die Leute zu uns auf die Liste holen, weil die E-Mails einfach der beste Ort sind, um dann nachher auch zu verkaufen, auch um zu segmentieren, um gut auswerten zu können, all diese Dinge. Und ja, also ich habe viele Bewerber, die ich wegschicke, weil ich sage, wenn du hast noch keine E-Mail-Liste, wie willst du denn jemals verkaufen? Deshalb ist es so ein bisschen schwer, das an der Zahl festzumachen. Aber wenn du nicht wenigstens 500 E-Mail-Kontakte auf der Liste hast, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte jetzt darüber nachdenken, meinen Kurs zu erstellen und zu verkaufen, würde ich sagen, macht das gar keinen Sinn, weil, da sind wir bei den Conversion-Raten, ne, das war ja das große genau. Aha-Erlebnis für dich. Wenn man mal so grob überschlagen davon ausgeht, dass 2% der Liste kaufen, dann kannst du, oh, jetzt heißt es wieder Kopfrechnen, Sandra, bei 500 sind 2%
10
Kunden, die kaufen. Ja? Und unter 10 macht es einfach gar keinen Spaß. Also da fragt man sich dann, soll ich mir dafür jetzt die Mühe machen, den Kurs zu erstellen?
Und es ist ja auch die Frage, was für ein Produkt ich mache. Es kann ja sein, dass ich irgendwie ein Produkt habe für 80 Euro oder sowas, dann mal 10 sind 800 Euro und dafür arbeite ich mich sozusagen zu Tode. Das ist, und das fand ich so erstaunlich. Es ist am Ende eine Rechenaufgabe gewesen.
Ja, und das spricht aber auch dafür, dass ich bei der Auswahl meiner Kunden immer mehr Wert darauf lege, zu sagen, ich unterstütze dich, wenn du Premium und höherpreisig verkaufen willst, weil, bleiben wir in dem Beispiel, du sagst, Sandra, ich möchte hier aber ich will einen Kurs erstellen, der unter 100 Euro kostet. Dann bist du in einem Massenmodell, so nenne ich das, weil dann musst du einfach, das funktioniert für die, die irgendwie irre gut sind, Reichweite aufzubauen. Mhm. Leute, die bei Instagram wohnen und irgendwie den Influencer-Lifestyle pflegen. Ich verstehe es nicht, weil es ist überhaupt nicht meins, aber die gibt es ja. Die verdienen auch wirklich richtig gut mit einem 80-Euro-Produkt. Aber die meisten von uns fahren einfach besser zu sagen, ich mache Premium oder ich mache höherpreisig und brauche nicht so viele Kunden. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du was verkaufst für 2.000 Euro, ja, dann reichen dir auch 10 oder 20 Kunden.
Also wirklich ein ganz wichtiger Grund. Ich habe ja vor ein paar Jahren schon mal einen Launch gemacht, wo eine wirklich sehr kleine Gruppe zusammengekommen ist. Und ich war damals richtig groß enttäuscht, kleine Gruppe, große Enttäuschung bei mir, weil ich irgendwie viel mehr mit gerechnet hatte, aber ich habe halt nicht gerechnet, sondern es war so ein Bauchgefühl und das war sozusagen eine ganz große Erkenntnis bei dir im Programm auch. Das heißt, das Programm beginnt dann eben auch mit Aufbau von Listen und wie das funktioniert und wie gute E-Mails geschrieben werden und was alles für gute E-Mails dazugehören. Wer wissen möchte, wie ich durch Sandras Programm gelaufen ist, der sollte mal bei Sandra in den Podcast reinhören, denn der Podcast ist am Donnerstag, also gestern erschienen, wo du die Fragen an mich stellst. Heute drehen wir es um, heute stelle ich dir die Fragen. Das ist auch eine ganz interessante Perspektive nochmal, weil man dann mitbekommt, wie ich das eigentlich mit deiner Unterstützung gemacht habe. Aber kommen wir nochmal zu der Fragestellung, was braucht denn jetzt eine gute E-Mail, damit die Leute auch dranbleiben und das Ganze auch lesen. Du hast vorhin was von der Frequenz gesagt. Du hast gesagt, Unternehmen schicken auch mehr E-Mails als einmal die Woche. Ich glaube, viele Leute haben ja schon Angst, einmal die Woche eine Mail zu schreiben, weil sie denken, ich will jetzt auch keinen nerven mit meinem Zeug. Und dann gibt es aber andere, die schreiben täglich oder schreiben 2-3 Mal die Woche. Was ist denn die richtige Frequenz?
Ich weiß nicht, ob es jetzt die eine richtige Frequenz gibt, aber da geht es ja schon los mit dem Glaubenssatz, ich will nicht nerven, wo ich denke, naja, überleg doch mal, was nervt dich denn an E-Mails, die du bekommst? Und also ich kann sagen, welche E-Mails mich nerven, nämlich erstens mal die ich nicht abonniert habe, die werden bei mir auch gnadenlos sofort als Spam markiert und aussortiert. dann sind das auch oft genau die E-Mails, die Angebote enthalten, wo ich denke so, was? Ich soll jetzt Sportdrinks auf meiner Webseite bewerben? Habt ihr mal geguckt, was ich eigentlich mache? Also ja, irrelevante Angebote und dann natürlich langweiliges Zeug. Also wenn du E-Mails sendest, die mir helfen, ein kleines Problem zu lösen oder die mir eine Erkenntnis liefern oder manchmal auch einfach nur mich zum Lachen bringen, dann ist es ja, also was ein Mehrwert ist, gibt ja verschiedene Formen von Mehrwert. Es sind ja nicht nur 5 Tipps, also 5 Tipps sind auch kein Mehrwert mehr heutzutage. Dann nervt mich das ja nicht. Und wenn du die E-Mails noch so hinkriegst, dass du mir relevante Sachen schickst, also weil deine Liste segmentiert ist oder weil ich mich austragen kann aus deinen Verkaufs-E-Mails, weil ich sage, danke Markus, aber das Produkt habe ich ja schon, brauche ich jetzt nicht, dann nervt es ja nicht. Und das Ding ist halt, wenn du, also ganz viele meiner Kunden, die schicken am Anfang so, da kommt dann als Antwort, ja, so ab und zu, wenn ich sage, sag mal genauer, wie oft ist das? Naja, so alle 2 Monate. Dann denke ich mir so, okay, sagen wir mal, du hast eine kleine Liste, dann ist die Öffnungsrate meistens noch relativ hoch, sagen wir 50%. Das heißt, 50% der Leute sehen dich alle 4 Monate oder so. Wenn wir jetzt, also ist ja nicht jeder macht ja jede E-Mail auf. Wie willst du denn top of mind werden, dass ich denke, oh, also wenn ich einen geilen Podcast machen will, dann muss ich unbedingt den Markus fragen. Das schaffst du ja nur, indem ich dich ganz oft sehe und mitkriege.
Okay, und wie gehst du damit um, mit der Erwartungshaltung, dass die Leute dann da bleiben? Oder ist es für dich auch völlig fein, wenn die Leute sich dann irgendwie nach, keine Ahnung, nach einem halben Jahr wieder abmelden? Bist du dann traurig? Oder?
Ach, das ist auch schön, dieses, wenn ich zu viele E-Mails sende, dann melden die sich von der Liste ab. Ich denke, gut, Markus, möchtest du lieber eine E-Mail-Liste mit 10.000 Lesern, die nie was kaufen? Oder hättest du lieber eine Liste mit 1.000 Lesern, die regelmäßig bei dir einkaufen? Also ich würde die mit 1.000 Lesern nehmen, weil was bringen mir 10.000 Leser, die nur da sind, weil ich denen nie eine E-Mail schicke? Macht ja gar keinen Sinn, oder?
Und das gehört auch zur Wahrheit dazu, das hast du mir auch erklärt, dass eben da viel Bewegung auch in so einer E-Mail-Liste drin ist. Und es gibt sogar irgendwie eine erschreckende Zahl, die schrumpft.
Die Active-Campaign-Zahl, das ist Jahres-Churn-Rate, also die Abmelderate oder Schrumpfungsrate einer E-Mail-Liste waren bei über 30%. Das ist schockierend. Aber eigentlich wollen wir das, weil das Thema E-Mail-Zustellbarkeit wird ja auch immer härter. Ja, also die nicht nur die Spamfilter, sondern da wird KI eingesetzt, um zu gucken, interagiere ich überhaupt mit den E-Mails von Markus? Wenn ich das nicht tue, dann sortiert die KI diese E-Mail schon mal weiter unten ins Postfach. Das kommt ja alles. Das heißt, wir wollen nur an die Menschen E-Mails senden, die unsere E-Mails auch lesen. Und die keinen Bock drauf haben, die sollen sich bitte abmelden, weil wenn die einfach unsere E-Mails empfangen, aber nie aufmachen, dann ist es auf Dauer nicht gut für unsere Absenderreputation. Deshalb ist es viel besser, wenn die sich abmelden, die Leser.
Gibt es auch so eine Groß-Reinemacher-Aktion ab und zu, einmal im Jahr, habe ich schon von Leuten gesehen, die gesagt haben, also ich habe mir das mal angeguckt, du liest meine E-Mails gar nichts, macht ja nichts, aber Markus, melde dich bitte ab, du würdest mir einen Gefallen tun. Dann kriegt man selber natürlich auch einen Schreck und das ist ja ganz gut und kann dann entscheiden, ich melde mich ab oder danach liest man sie wieder bewusster, weil man natürlich ein bisschen FOMO bekommt und das eigentlich nicht verpassen möchte.
Es ist ganz traurig, weil also ich mache das auch 2-mal im Jahr und ich lösche immer zwischen 1.000 und 2.000 Leute. Einfach, naja, wie gesagt.
Wenn ich das machen würde, wäre meine Liste weg sein.
Aber es bringt ja nichts. Danach habe ich halt wieder viel Engagement, hohe Öffnungsrate. Darum geht's.
Aber nun ist es ja nicht so leicht, gute E-Mails zu schreiben, auch noch so gute E-Mails zu schreiben, dass die Leute vielleicht irgendwie reagieren, dass sie darauf antworten oder dass sie irgendwo klicken, bei einer Umfrage mitmachen, Produkte kaufen, was auch immer. Wie finde ich denn die richtig guten Themen?
Naja, also wir gehen jetzt mal davon aus, die Leute, die hier zuhören, die machen ja einen Podcast. Ne? Das heißt, Themenfindung kann eigentlich nicht so das Problem sein, oder? Die Frage ist eher, wie verpacke ich das in eine E-Mail? Also aus einer Podcast-Folge zum Beispiel, und das ist ein Einsatzpunkt, den ich gerne zum Beispiel jetzt auch mit Claude mache, weil da einfach die KI echt auch Zeit sparen kann. Eine E-Mail zum Beispiel, ich nehme jetzt mal unser Interview, ja, also deine Gäste machen ja auch Podcast-Interviews. Jetzt warst du zufällig auch ein Kunde, aber hätte ja auch nicht sein müssen. Also eine E-Mail war, dass ich ganz kurz deine Geschichte erzählt habe, im Sinne von, du warst total busy, bist zu mir gekommen und dann habe ich dir gesagt, so, wir machen einen Beta-Launch und du so, was, ich soll was verkaufen, was noch gar nicht existiert. Und quasi habe ich deine Geschichte genommen, um zu erklären, warum ein Beta-Launch eine tolle Sache ist, warum man es machen kann. Um dann weiterzuleiten auf die Podcast-Folge. Das ist eine E-Mail. Die hat einen Mehrwert drin. Den kriegst du mit, auch ohne die Podcast-Folge zu hören. Aber natürlich denkst du dir dann, geil, ich will ja auch bald launchen, ich höre da jetzt mal rein. Mhm. Was ich machen kann, ich nehme das Transkript unserer Folge und sage, Claude, jetzt mach mir hier mal 5 Learnings, mach mir 3 Fehler und was habe ich jetzt noch? Und ich glaube, Erkenntnisse, ich hatte noch was anderes, 5 Tipps oder so. Und dann geht er das halt durch und gibt mir Ideen, die ich danach auch benutzen kann. Also ich benutze die dann eher für Social Media, aber da könnte ich ja noch eine E-Mail draus machen, dass ich sage, hier sind 5 Dinge, die du auf keinen Fall tun solltest, wenn du deinen Kurs launchen willst. Und das basiert auch nur auf dem Interview. Also du kannst ja gerade, finde ich, Podcast-Interviews, weil wenn du deinen Gast so richtig gut ausquetschst und deine Leute machen das ja mit deinem Training, lernen sie das ja, eigentlich wahnsinnig, kriegst du ja wahnsinnig viele Anregungen. Ich finde halt immer wichtig ist, dass die E-Mails, dass man sich immer fragt, was ist die eine Sache, die ich rüberbringen will oder wie soll sich der Leser fühlen oder die Leserin, was soll sie nachher mitnehmen oder machen?
Und das sind bei dir ja unterschiedliche Sachen. Das sind auf der einen Seite sind das diese inhaltlichen Dinge, von denen du gerade redest, aber auf der anderen Seite, und das liebe ich ja an deinen E-Mails eben auch und ich glaube alle LeserInnen, dass du so viel von dir, deiner Persönlichkeit und deinem Leben auch teilst. Weil wenn ich jetzt mal irgendwie die Top 3 Bilder im Kopf habe, wenn ich deinen Namen höre, dann denke ich daran, dass du irgendwie in Frankreich Croissants gegessen hast. Dann weiß ich, dass du irgendwas mit dem Pferd zu tun hast. Und weil ich dir schon sehr lange folge, weiß ich auch, dass du irgendwann mal auf gepackten Koffern gesessen hast und vorhattest, jetzt bin ich unsicher, nach Spanien oder nach Frankreich zu gehen. Also, das sind ja alles total private und persönliche Geschichten. Das ist dir wichtig, dass man das mit reinnimmt, ne?
Naja, aber genau, wer ist denn die Sandra Holze? Dann sagst du, ja, das ist die, die bringt Leuten bei, wie sie Online-Kurse launchen. Und dann fällt dir sofort der Rest ein. Wenn ich jetzt immer nur ganz trocken, so Blogartikel-Style, hier sind die 5 Fehler beim Launchen, hier sind 3 Tipps, wie du deine Liste aufbaust, hier ist die beste E-Mail, die du je schreiben wirst. Da sagst du, danke Sandra, das ist ja irgendwie hilfreich, aber das merkt sich ja keiner. Das bleibt ja nicht hängen. Und deshalb mag ich gerne Storytelling einbauen und vor allem in den Anfang einer E-Mail, weil wenn ich dich nicht dazu kriege, die ersten 2 Zeilen meiner E-Mail zu lesen, bist du weg. Und wenn ich die E-Mail jetzt anfange mit, hallo Markus, neulich habe ich wieder einen Launch gehabt. Dabei sind mir 5 Dinge aufgefallen, die möchte ich nun in dieser E-Mail mit dir teilen. Viel Spaß dabei. Ganz ehrlich, das würdest du doch nicht lesen.
Nein.
Ne? Ich würde noch Wenn ich aber einsteige mit, neulich hat mein Kunde mir gesagt, bla bla bla, also seine größte Erkenntnis, dann bleibst du ja, weil du denkst so, oh, was hat er? Oder also wenn ich das mit einer Geschichte verbinde, ist das einfach viel lebendiger.
Und es ist so lustig, weil das bezieht sich ja auf alle Formate. Das ist ja nicht nur etwas, was ausschließlich exklusiv Newsletter betrifft. Das ist im Podcast nicht anders, das ist bei LinkedIn nicht anders, das ist bei einer Insta-Story nicht anders. Wir nennen es Hook, es muss irgendwas Spannendes am Anfang passieren. Wir sollen irgendwie Persönlichkeit mit reinbringen. Es geht darum, Geschichten eben zu erzählen. Das ist richtig, richtig gut und macht ja auf allen mehr Spaß. Mir macht es mehr Spaß zu schreiben und anderen LeserInnen macht es mehr Spaß, das Ganze eben zu lesen und sich eben auch unterhalten zu fühlen. Das ist ja auch eine schöne Geschichte.
Na, und das ist die eine Sache und ich glaube, es wird sogar noch wichtiger, weil es ist die eine Sache, die uns als Menschen ausmacht. Die 5 Tipps kann die KI auch und ganz viele Leute machen das leider ja schon. Das sieht man ja bei LinkedIn, was da rauskommt. Aber gutes Storytelling und vor allem dich als private Person, also nicht als privates, das, was man nicht teilen will, aber dich als Mensch zu teilen und mitzuteilen, das macht ja den Unterschied. Also mit deiner Meinung, deiner Haltung. Es müssen nicht immer die Reisesachen sein, auch indem wir unsere Meinung kundtun, finde ich, sind wir auch sehr persönlich, oder? ja. zu sagen, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen wollen.
Und das sind ja auch E-Mails, wo du Reaktionen drauf bekommst, ne? Das sind ja keine E-Mails, die einfach nur irgendwie ins Leere laufen, sondern dann fühlen sich ja Menschen tatsächlich angesprochen und sagen, du, geht mir auch so, oder habe ich mir auch schon gedacht, ja. oder ich habe das Ähnliche erlebt oder sowas, dann passiert dir etwas. Kurze Frage noch so im Operativen. Wie planst du? Planst du von Hand in den Mund oder bist du eine total langfristige Strategin und hast die Themen und Einstiege und so weiter für die nächsten 6 Wochen schon am Start?
Das finde ich wieder so witzig. Da sagst du, bist du so total langfristig und
sechs
ich wollte
Wochen,
abwiegeln
ne?
und sage, also nee, total langfristig, bei mir gar nicht. Und dann sagst du als der Sprinter, ja, das war bei mir im Podcast ja das Thema, dass du eher Sprinter bist in deinem Business und was ich mache als Marathon empfindest, 6 Wochen ist nicht langfristig. Aber ich muss ehrlich dazu sagen, ich plane langfristige 6 Wochen, nur wenn ich jetzt weiß, ich mache einen größeren Launch, dann weiß ich, ich will meine Themen gut vorbereiten, ich will, dass die E-Mails inhaltlich aufeinander aufbauen. Aber sagen wir mal so, dann plane ich das wahrscheinlich für 4 Wochen im Voraus. Und dazwischen, und wenn das Leben passiert, ist ganz viel auch ganz ad hoc. Also, dass ich mich hinsetze und denke, Dienstag, verdammt, Donnerstag geht der Podcast raus, du hast keinen Interviewgast anstehen, worüber machen wir denn die Folge? Also, dass ich das quasi Anfang der Woche dann mir überlege für die Woche.
Das ist ein Zeichen von großer Expertise. Ich mache das auch so. Und wir kriegen das ja dann hin. Ne? Ist ja jetzt, also, da muss man sich halt mal irgendwie 3 Minuten Gedanken machen und dann kriegt man das ja hin. Also, Kurzfristigkeit ist auch völlig in Ordnung, finde ich gar nicht abwegig.
Ich finde, es macht es auch viel lebendiger, auch was die E-Mails angeht, weil es gibt nämlich so ein anderes Ding, dass Leute zu mir kommen und sagen, Sandra, zeigst du in deinem Kurs auch, wie ich mein Newsletter für 6 Monate im Voraus schreibe und automatisiere? Dann sage ich, nee, sowas mache ich nicht.
Ja.
Weil dann passiert sowas, dass du irgendwie Corona und Weihnachten vergisst, weil du denkst, du hast alles automatisiert. Und ganz oft nehme ich ja die Fragen meiner Kunden oder Anmerkungen von Lesern ja als Aufhänger auch für meinen Content. Und das ist ja der Content, der am besten funktioniert, weil ich weiß, wenn eine Person diese Frage hat, dann werden 10 andere die ja auch haben.
Geht mir ganz genauso. Ich habe auch diese Podcast-Studie, die ist ja auch ganz aktuell, die kam letzte oder vor 2 Wochen habe ich die gesehen und bot sich einfach an, darüber zu schreiben und zu sprechen. Die hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt, wenn ich irgendwie gesagt hätte, ich mache jetzt eine Planung von 2 Monaten, dann wäre mir die durchgegangen. Und deswegen finde ich das auch total so. Noch eine Frage zu deiner Zielgruppe. Als ich angefangen habe, bei dir den Kurs zu machen und du gehört hast, das ist ein Kurs für Podcast-Interviews, das ist ja schon sehr spitz. Was hast du da gedacht? Was war deine Beurteilung? Kann funktionieren oder ist schwierig? Ist so spitz oder ist es gerade gut, weil spitz? Oder wie denkst du? Ich stelle die Frage deswegen, weil ich denke, es gibt viele Leute da draußen, die vielleicht ein ähnlich spitzes Angebot haben und denken, bei meinem Angebot kann ich eigentlich gar keine Produkte verkaufen oder keine Kurse anbieten.
Nee, spitz ist besser. Also selbst wenn du irgendwann sagst, ich möchte jetzt größer werden und will, ich denke mir jetzt aus, ich mache Marketing für alle, die einen Podcast haben, oder ich werde der Online-Medientrainer und zeige dir auch, wie du auf der Bühne und bla 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 funktionierst. Das kannst du, glaube ich, das kann man machen, wenn man schon einen Namen hat. Aber es ist immer leichter, schmaler und kleiner anzufangen, weil du bist halt viel leichter zu erinnern als, also ja, Markus ist der tolle Interviews kann. Mhm. Ne? Das kann ich mir halt merken. Und deshalb finde ich spitz immer besser. Als du kamst und gesagt hast, das ist mein Thema, dachte ich so, super, da ist jemand, der hat ein sehr konkretes Thema. Mhm. Und das finde ich auch als jemand, die ja dann Feedback gibt und Ideen mit ausbaldowern muss fürs Marketing, finde ich viel besser als, da müssen leider die Coaches immer herhalten, die Coaches, die kommen und sagen, meine Zielgruppe sind alle Frauen ab 40. Wo ich denke, okay, das sind dann, warte mal, das sind 30 Millionen Deutsche oder so. Hä? Nee, das funktioniert nicht. Also da kriege ich sofort eine Krise, wenn ich sowas höre.
Aber immerhin sind die schon ab 40 segmentiert. Ich kenne auch die Antwort, alle. Alle Menschen.
Okay. Mit solchen Menschen arbeite ich nicht, so eine Antwort geben, weil nein, das spricht das ganz klar für, ist Anfänger und ja, wäre kein Stück so weit bei mir zu lernen, nein, wie man einen Kurs rausbringt.
Ist ja auch, also müssen wir uns nicht lustig darüber machen, das ist eben ein Schritt, da muss man durch, auch erstmal die Zielgruppe kennenzulernen und so weiter. Und wenn man dann die Hausaufgaben gemacht hat, dann kann man bei Sandra dann auch einmal fragen, ob man den Kurs machen kann. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der. Ach so, genau.
Ich hatte eine Sache wollte ich auch noch sagen, dass, weiß ich nicht, ob wir da, also bevor wir es vergessen, es gibt ja einen kleinen Workshop, weil Bestsellerkurse zu buchen ist ja schon eine größere Entscheidung, weil da arbeiten wir längerfristig zusammen. Und ich mache aber am 17. und 22. Oktober einen zweiteiligen Workshop, wo wir über das Angebot nachdenken, also in Session 1 ein Angebot formulieren für so ein Gruppenprogramm, also überlegen, welche Art von Format ist das, welche Aufgabe hat dieses Programm in meiner ganzen Angebotspalette überhaupt, davon hängt ja auch ein bisschen das Format ab. Und in Teil 2 machen wir dann konkret eine Planung mit Terminen im Kalender für diesen Beta-Launch, also den Launch, den du durchlaufen hast, weil ich denke, dass viele, die sagen, oh, 2026 muss ich jetzt endlich mal den Kurs rausbringen, denen hilft es überhaupt mal schon so konkret zu sein, zu sagen, aha, okay, das müsste alles dann passieren, damit ich im ersten Halbjahr 2026 auch launche, weil wir wissen ja, wenn man mal anfängt, rückwärts zu planen, stellt man fest, verdammt, ich hätte vor 2 Monaten schon anfangen müssen. Ne? Genau.
Und der Kurs, der Workshop ist am 17. und 22. Oktober. In meinen Shownotes gibt es einen Link und da geht das dann direkt auf die Anmeldeseite, dass man sich dort anmelden kann. Ist es ein bezahlter Workshop?
Der ist bezahlt, weil ich gebe da richtig viel rein. Wir sind 2x2 Stunden zusammen und ich möchte ja auch, ich möchte die Kunden dabei haben, die sagen, ich will das wirklich umsetzen. Würde ich das als gratis Webinar geben, dann würde das eine andere Zielgruppe ansprechen, sagen wir mal so. Also es geht wirklich um die, die sagen, ich habe schon ungefähr eine Idee und will da jetzt sehr konkret mit dir zusammen dran arbeiten und planen. Das heißt, wir sind auch keine Riesengruppe, das sind nicht 100 Leute, sondern es ist, ist bei Zoom, es ist ein interaktiver Workshop, habe ich richtig Bock drauf.
Das wird super, deswegen auch, also dieses Rückwärtsrechnen, um das nochmal aus meiner Perspektive zu sagen, das war auch total augenöffnend, weil es einfach so viele Phasen und Zeiten gibt, bevor man dann mit dem Kurs startet, die man gut einplanen muss. Und erst als ich wirklich realistisch rückwärts gerechnet habe, habe ich verstanden, was an Arbeit vor mir liegt und musste tatsächlich auch den Start meines Kurses nochmal verlegen. Ich wollte eigentlich erst im Mai starten oder sowas und habe dann beim Rückwärtsrechnen aber festgestellt, dass ich schon vor, keine Ahnung, 9 Wochen hätte anfangen müssen und habe gesagt, nee, das macht jetzt keinen Sinn, also mache ich es richtig und setze den Start, in meinem Fall war das jetzt im September und auch das ist sozusagen eine ganz, ganz tolle, wichtige Strategie, mega. Was ich noch sagen wollte, und zwar auf die Frage, wie kann man in dem Podcast oder mit dem Podcast eben auch die Newsletter wachsen lassen. Den Tipp, den du mir damals gegeben hast, war ja mit diesem Secret Podcast. Und das ist ja sozusagen, das ist ja auch ein Lead-Magnet. Das ist ja ein Podcast, den man zwar bei Apple und bei Spotify finden kann, aber nicht anhören kann. Das heißt, man muss sich anmelden, um quasi einen Zugangsschlüssel dazu bekommen. Und das ist genau, damit habe ich dann eben auch den Austausch mit der E-Mail-Adresse und kann dir dann eben weitere Informationen und eben diesen Schlüssel zukommen zu lassen. Also das wäre sozusagen auch nochmal eine gute Möglichkeit, über dieses Medium Podcast selber die Newsletterliste wachsen zu lassen.
Ich glaube, es ist gerade für Podcaster, die halt im Audioformat zu Hause sind, kann das eine super Sache sein. Ja. Beziehungsweise.
Aber wir haben das beide. Du hast ja auch einen.
Ja, ich habe meinen gerade deaktiviert, weil ich ihn überarbeiten muss, weil ich meine Zielgruppe ein bisschen angepasst habe und dann muss das ganze Wording nochmal ein bisschen anders.
Da freuen wir uns dann auf den Relaunch des Secret Podcast von dir. Abschließend, eine letzte Frage. Kreativität ist gefragt. Stell dir vor, du könntest allen Newsletter-Schreibern und Schreiberinnen und PodcasterInnen ab morgen eine Fähigkeit geben, was so eine Superpower ist, so eine Superfähigkeit. Was würdest du denen mitgeben, um das Leben der Podcaster und Newsletter-Leser besser zu machen? Welche Superpower?
Uiuiui,
brauchst du Beispiele oder hast du die Frage verstanden?
Welche Fähigkeit würde ich Podcastern und?
Newsletter-Schreibern.
Okay, Gut, da ich ja jede Woche viele E-Mails von meinen Kunden lese und begutachte, würde ich sagen, das, wovon die meisten Texte und wahrscheinlich auch der Podcast profitieren würde, ist Show, don't tell. Und da gibt es aber verschiedene Wege, das zu tun. Was meine ich damit? Statt zu sagen, Markus, mach das so, würde ich dir ein Beispiel zeigen. Oder ich würde eine ganz kurze Geschichte erzählen, die das verdeutlicht, was ich dir eigentlich sagen will. Weil dieses mach das so kommt erstens immer mit krass erhobenem Zeigefinger daher, was also bei mir löst es sofort eine Rebellion aus von ja nie, jetzt erst recht nicht. Oder es ist einfach so abstrakt, dass ich es gar nicht verstehe und deshalb drüber fliege und kein Aha-Moment hatte beim Lesen.
Beste Antwort. Das kann man übrigens auch bei dir im Kurs lernen. Vielen Dank, dass du bei mir heute zu Gast warst, Sandra.
Schön war's.
Vielen Dank, Sandra. Das war mal wieder ein großes Vergnügen. Es hat mir großen Spaß gemacht, dass wir uns hier mal wieder im Interview getroffen haben und uns über dieses Thema E-Mail-Marketing ausgetauscht haben. Und hier nochmal der Termin für alle, die irgendwie Lust auf den Workshop haben. Das ist der 17. und 22. Oktober. Da findet der Workshop von Sandra statt. Links zum Workshop und auch den Link zu ihrem Jahresprogramm Bestsellerkurse findest du natürlich bei mir in den Shownotes. Wenn du selbst einen Podcast hast und selbst noch keine E-Mails schreibst, dann solltest du nach dieser Episode wirklich mal drüber nachdenken, ob es noch irgendeinen Grund gibt, nicht mit dem E-Mail-Schreiben anzufangen. Ich kann dich dazu wirklich nur animieren. Wenn du dazu Fragen hast, dich nochmal austauschen möchtest, kannst du auch gerne mir einfach mal schreiben oder sowas. Das würde mich natürlich auch freuen. Ich glaube nämlich wirklich, dass es mega sinnvoll ist und du wirst sehen, es macht Spaß, tatsächlich in den Austausch mit deinen Newsletter-Empfängerinnen dann eben auch zu gehen. Und es ist ein schönes Gefühl, wenn es darauf Reaktionen gibt und wenn die Leute auf deine E-Mails eben auch antworten und man ein bisschen hin und her schreibt. Ich wünsche dir eine erfolgreiche und gute Woche. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, alles Liebe und liebe Grüße.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.